Wir hören heute einen Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon». Das Leben des heiligen Charbel Machlouf, geschrieben vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich.
Von Gott ergriffen. Im Jahre 1844 hatte ein Hirtenbub namens Josef Machlouf im nördlichen Libanongebirge eine merkwürdige Begegnung, die seinem jungen Leben eine entscheidend neue Richtung gab. Auf 1600 Meter Höhe, dort, wo die letzten Zedern wachsen, an der sogenannten Baumgrenze, hütete er die Schafe seines Onkels. Eines Tages tauchte unerwartet ein armer Mönch auf, der außer einem geflickten Habit und einem Stock nichts besaß. In seiner Einsiedelei waren ihm Speis und Trank ausgegangen und Geld besaß er ohnehin keines. »Wohin gehst du, Vater?«, fragte Josef den Einsiedler. Der Mönch begann, ihm von seinem großen Glück zu erzählen, das darin besteht, ganz in Gottes Händen zu sein, nichts zu besitzen als Gottes Gnade, zu Gott zu beten, im Bewusstsein, wie ein ganz Armer, sicher von Gott erhört zu werden. Ist ein solches Leben nicht schöner als das des Sultans? Mit wachsender Begeisterung hörte Josef auf die Worte des Eremiten und er sprach zu ihm: Mein Vater, das ist herrlich für euch, aber ich bin erst 16 Jahre alt. Woher bekäme ich da die Kraft zu einem solchen Leben? Durch das Gebet und durch die Abtötung, erklärte ihm der Mann Gottes. Du sollst nichts begehren und dein Wunsch sollte es sein, der Geringste unter allen zu sein. Aber mein Vater, ich bin ja nur der Hausbursche meines Onkels. Auch das ist noch zu viel. Ich habe gesehen, wie du einen Augenblick lang das junge Mädchen angelächelt hast, das dir ein Zicklein brachte. Der Knabe errötete und begriff nicht. Sollte ich das Zicklein nicht zurücknehmen, das meiner Familie gehört? Der Mönch lächelte über das Missverständnis und erfreute sich über die ahnungslose Unschuld des Buben, den wohl der Herrgott bis in dieses Alter geführt haben musste. Der Teufel, setzte er ihm auseinander, nimmt oft menschliche Gestalt an, um uns zu versuchen. Die Einsamkeit im Gebet kann uns schützen. Die stille, einsame Klosterzelle bringt eine Fülle des Lichtes. Sag, wie betest du eigentlich? Josef antwortet dem Klausner, ich spreche aus ganzem Herzen und in steter Verbundenheit mit Gott die Gebete, die man mich gelehrt hat. Ist das alles? Ach, mein Vater, sicher tue ich Unrecht, sündige durch meinen Stolz, aber ich habe auch selbst Gebete zusammengesetzt. Ich habe, ohne Ordnung, Worte gesammelt, wie sie einem in den Sinn kommen. Sicher war manches konfus und kunterbunt, was ich da zu Gott sagte. Der Einsiedler widersprach ihm, diese Art zu beten ist dem Herrn im Gegenteil sehr angenehm. Er ist wie ein Vater, der sich freut, wenn sein Kind die ersten Schritte macht, um sich ihm in die Arme zu werfen. Aber wie betet man am besten? Beten ist Leben, ist Sprechen mit Gott. Lass alles hinter dir, alles, worin du geirrt und gefehlt hast, alle irdische Last, wenn du dich am Schluss ganz in Gott, in heiliger Ruhe verloren hast, dann kommt das Reich Gottes, das sich dir öffnet. Sie haben den Weg verfehlt, nicht wahr, Vater? Es gibt keinen Zufall auf Erden. Er, von dem alles abhängt, hat meine Schritte gelenkt. Nun nahm der Mönch den Kopf des jungen Hirten in seine Hände, schaute ihm in die Augen und las darin die Zukunft. Wenn der Frieden Christi einmal in dir Wurzeln geschlagen hat, dann wirst du den Frieden anderen bringen und du wirst sie heilen von ihrer Lebensangst und ihren Zweifeln. Die Kraft des glühenden Gebetes hat eine tausendfach stärkere Macht als alle menschlichen Heilmittel, als alle irdischen Kräfte. Geh hin, mein Sohn, und denke darüber nach, was ich dir gesagt habe. Aufs Tiefste erregt blickte Yusuf dem Davonschweifenden nach. Nach dem Abendgottesdienst am folgenden Sonntag bat der Knabe seine Mutter im Geiste um Verzeihung. Ihr Wehklagen hörte er nicht mehr. Barfuß und ohne ein Stück Brot im Sack wanderte er in die Nacht hinaus jenem Kloster zu, von dem er gehört hatte, dass es weit im Westen liegt, dort, wo die Sonne hinter den Bergen unterging. Die Mutter machte sich mit Onkel Tanios ebenfalls auf den Weg. Nach 2 Tagen fanden sie den Ausreißer im Kloster. Er wehrte ihre Einwände ab und er bat sie demütig, bleiben zu dürfen. Onkel Tanios wollte zwar nicht nachgeben, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, aber schließlich lenkte die Mutter ein. So soll Gottes Wille geschehen, möge ihm mein Opfer angenehm sein. Dieser Yusuf Machluf, den Gott auf so unwiderstehliche und dramatische Weise in die Einsamkeit des Klosters berief, wurde ein großer Mann Gottes, der nur eine Leidenschaft kannte, Gott zu lieben, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus allen seinen Kräften und aus seinem ganzen Gemüte. Ein Mann, der in der Nachfolge Christi seinem Meister gleichförmig wurde.
Fossibus in his caritas, et civitar vivit sum sinum. Tu sacrifornis morere, Christus pater
ein Heiliger, der nach seinem Tod die Menschen anzog wie ein Magnet, und zwar Christen wie Mohammedaner, an dessen Grab Hunderte geheilt wurden durch die Macht seiner Fürbitte bei Gott. Dann kam ein Mann von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er berief ein Konzil nach Rom. Über 2000 Konzilsväter von den gelehrten Theologen unterstützt, berieten über neue Wege der Nachfolge Christi. Und was geschah? Der Mensch denkt und Gott lenkt. In dem Augenblick, als das Konzil seinen Höhepunkt und zugleich seinen Abschluss fand, wurde dieser Yusuf mit Klosternamen Charbel Machluf von Papst Paul VI. Selig gesprochen und als neues Vorbild der Nachfolge Christi hingestellt. Der libanesische Kardinal Meuchi hat das bei der Seligsprechung im Petersdom treffend zum Ausdruck gebracht. Sie haben heute P. Charbel Machluf, den Maronitenmönch aus dem Libanon, unter die Zahl der Seligen aufgenommen. Er soll uns ein Vorbild der Buße und des Wertes des betrachtenden Gebetes in unserer von Indifferenz, Oberflächlichkeit und Gottlosigkeit erfüllten Welt sein. Vom Leben und von Leiden unseres Erlösers ergriffen, versuchte er, auf der Höhe des Libanongebirges in einer armseligen Klause und von allem Irdischen losgelöst, den schmerzvollen Kreuzweg zu gehen, den unser Heiland gegangen ist. Er wollte uns durch Abtötung, Buße und große Entbehrung das Vorbild eines zerknirschten Herzens und einer wahrhaften Hingabe an Gott geben. Buße ohne Gebet genügt nicht. Der Einsiedler P. Charbel verbrachte viele Tages- und Nachtstunden in stiller Andacht und inbrünstigem Gebet. Er verband das beschauliche Leben mit Handarbeit und erweckte damit die echtesten Traditionen des morgenländischen Mönchtums wieder zum Leben. Auf diese Weise predigte er unserer unglücklichen und in Chaos versinkenden Welt die Botschaft des Glaubens und gab ihr die wahre Antwort auf ihre Probleme. Er lehrte sie vor allem die Praxis des Bußgebetes und der Arbeit. Papst Paul VI. Hat das dann noch unterstrichen, als er ausführte: In diesem Augenblick, da das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende geht, wird ein Einsiedler aus dem Libanongebirge unter die Zahl der Seligen aufgenommen. Es ist der erste Bekenner aus dem Osten, der aufgrund der gegenwärtigen Bestimmungen der katholischen Kirche unter die Zahl der Seligen aufgenommen wird. Ein Symbol der Vereinigung von Ost und West, ein Zeichen der brüderlichen Verbundenheit zwischen den Christen der ganzen Welt. Sein Beispiel und seine Fürbitte sind heute notwendiger denn je zuvor. Der selige Peshar Belmakhlouf war der Spross einer zahlreichen Familie und wurde schon im zarten Kindesalter eine Waise. Er verbrachte die ersten Lebensjahre daheim an seinem Geburtsort. Dann aber fühlte er den Ruf des Herrn. Er verließ nachts seine Angehörigen und trat in das Kloster ein. Zuerst in Maifuk und dann in Anaya. Am Ende des Konzils, in dem so viel über die Mittel diskutiert wurde, die die Kirche in gewissenhafter und dem Glauben entsprechender Weise anwenden soll, das Königtum Christi rascher sichtbar zu machen, ist es gerade der selige Mönch von Anaya, der uns als Vorbild für das unbedingt notwendige Gebet, für die Übung der verborgenen Tugenden und für die Selbstabtötung dienen soll. Die Kirche braucht zur Erfüllung ihres apostolischen Wirkens auch Zentren des beschaulichen Lebens, Zentren, in denen das Lob und die Bitten zu Gott in ununterbrochenem Eifer emporsteigen. Dies sind die Lehren, die wir heute aus dieser Feier ziehen können. Der selige Charbel soll uns auf jenen Weg der Heiligkeit führen, wo stilles Gebet in der geistigen Gegenwart Gottes das Wichtigste ist. Er soll uns in einer Welt, die vom Wohlstandsdenken berauscht ist, die hohen Werte von Armut, Buße und Aszese zeigen. Er soll uns helfen, unsere Seelen auf dem Weg zur Vereinigung mit Gott von allem irdischen Ballast zu befreien. Wir werden diese Tugenden in den verschiedenen Lebenslagen verschieden üben müssen. Aber kein Christ, der unserem Herrn zu folgen bereit ist, kann sie außer Acht lassen. Das sagt uns das zeitgerechte Beispiel, ein Charbel Makhlouf. Der Autor hat zu Beginn dieses Buches einige interessante geschichtliche Rückblenden eingeschaltet. Der Leser, der sich die Mühe nimmt, diese Exkursion in die Vergangenheit mitzumachen, wird daraus reiche Erkenntnisse schöpfen und das Leben von Charbel Makhlouf auf diesem Hintergrund besser verstehen. Er wird erfahren, dass das Reich Gottes auch in der Vergangenheit Gewalt erlitt, dass es immer wieder Kämpfe zwischen Rechtgläubigkeit und Irrlehren gab und dass die Christen von Zeit zu Zeit von inneren und äußeren Feinden bedrängt wurden. Im letzten Jahrhundert wurden Tausende von Christen im Libanon von Drusen und Türken hingemetzelt. Man erfährt zum Beispiel, wie die Bischöfe unter dem Druck des oströmischen Kaisers und mit Rücksicht auf die Mohammedaner bereit waren, den Bilderstürmen nachzugeben und die religiöse Bilderverehrung zu verbieten. Wie sich aber die Mönche mit ganzer Kraft dagegen wehrten und grausame Martern auf sich nehmen mussten, gemäß dem Wort des Herrn. Das Himmelreich leidet Gewalt und nur die Gewalttätigkeiten reißen es an sich. Der Christ betrachtet die Heiligen als seine Freunde im Himmel. Durch Charbel Makhlouf ist dieser Freundeskreis größer und stärker geworden. Zum Schluss sei noch an einen anderen Mönch erinnert, der bereits im 18. Jahrhundert als eine Art Vorläufer des Wundermönchs vom Libanon in Europa Aufsehen erregte. Es handelt sich um den Mönch Sarki, der 1760 nach Wien kam. Er hatte zu heftig am Glockenstrang gezogen, die Klosterglocke erhielt einen Riss. Auf Wunsch des Abtes sollte nun Sarki für Ersatz sorgen. Ein österreichisches Schiff führte ihn nach Triest. In Wien eingetroffen hörte er von der schweren Erkrankung eines kaiserlichen Prinzen und es gelang ihm, bis zu ihm vorzudringen. Am Bett des Erzherzogs betete er lange in arabischer Sprache zu Maria im Felde, der Schutzpatronin seines Heimatklosters. Als der Prinz auf das inständige Gebet des Mönches geheilt wurde, ließ die Kaiserin Maria Theresia den Gottesmann kommen, schenkte ihm eine Glocke, Messgewänder und Altargerät. Diese Glocke der Kaiserin läutete im Libanongebirge bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, bis sie vom Blitz zerstört wurde. Die Glocke wurde aus dem gleichen Metall neu gegossen und war noch im Ersten Weltkrieg die einzige christliche Glocke, die weit in der ganzen Gegend herum zu hören war. Obwohl die Maroniten hauptsächlich unter dem Schutz Frankreichs standen, nahm sich Österreich immer dann ihrer an, wenn die französische Unterstützung ausblieb. So war es der Intervention Metternichs zu verdanken, dass der türkische Statthalter des Libanons, Generalmajor Omer Pascha, abgesetzt wurde. Omer Pascha war zwar gebürtiger Österreicher, aber er war vom Glauben abgefallen und deshalb hielt ihn der österreichische Staatskanzler nicht für vertrauenswürdig. Wien sorgte auch für Schul- und liturgische Bücher. Die alten Libanesen erinnern sich, aus dem Cäsar Youssef lesen gelernt zu haben. Kaiser Franz Josef I. ließ 1860 auf seine Kosten für die Libanesen ein Lesebuch drucken, das in Goldbuchstaben den Namen des österreichischen Kaisers trug. Am 9. Oktober 1977 wurde Charbel Machluf von Papst Paul VI. Heilig gesprochen. Arno Guye. Ein Heiliger des Ostens. Die katholische Kirche ist schon ihrem Namen nach universal, allgemein. Als Christus, der Herr, zu den Aposteln sprach, «Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes», so meinte er damit nicht bloß die Nationen innerhalb des Römischen Reiches oder die Völker des abendländischen Europa, sondern tatsächlich alle Völker, alle Nationen und alle Stämme, die es jemals auf der Erde geben würde. Wir sind in Europa gewohnt, das Christentum bloß in seinem abendländischen Kleide zu sehen und legen viel zu wenig Wert darauf, jene andere Formen des christlichen Glaubens kennenzulernen, die es im Osten und im Morgenlande noch gibt. Aber das Christentum könnte nicht nur, so sagt der Benediktinerpater Thomas Ohm in seinem Büchlein, vom Christentum des Abendlandes, des Ostens und der Zukunft, das von Glock und Lutz, Nürnberg, Verlag 1951, sondern sollte noch andere Gewänder tragen als das Abendländische, sollte alles Wahre, Gute und Schöne annehmen, selbst wenn es exotisch anmutet. Denn alle Wahrheiten und Werte kommen von Gott und haben Beziehung zu ihm. Wir dürfen den anderen nicht unser abendländisches Christentum aufzwingen, sondern müssen ihnen gestatten, das Christentum in einer ihnen gemäßen Form zu leben.
Wenn wir daher europäischen Lesern das Bild des seligen Mönches Péchard Belmachlus vorstellen, so erfüllen wir nur ein Gebot der Zeit. Es gilt nicht bloß, einen Menschen als Vorbild christlicher Lebensweise und Gesittung zu zeichnen, sondern den abendländisch-europäischen Christen zu zeigen, dass Frömmigkeit und Gottesfurcht, Liebe und Demut nicht bloß in den Klöstern an der Seine oder Rhone, an Rhein oder Donau, an Po oder Ebro daheim sein können, sondern auch jenseits des mittelländischen Meeres im Morgenland, wo die Wiege des Christentums stand. Péchard Belmachlus ist der Mahnruf Gottes an uns abendländische Christen, nicht darauf zu vergessen, dass das Christentum weltumspannend zu sein hat und dass Gott aus allen Völkern der Erde heiligmäßige Männer berufen kann. Gleichgültig, welche Farbe sie haben oder welche Sprache sie sprechen. Gleichgültig selbst, welchen Ritus sie pflegen, soweit sie bloß treue Söhne der katholischen Kirche sein wollen. Heute ist die Zeit, da wir in allen Erdteilen rings um uns das Erwachen der farbigen Völker und Rassen wahrnehmen. Es ist dies eine Entwicklung, die wir nicht zurückdrängen können, und wir werden uns damit abfinden müssen, dass die großen Völker Asiens ihr Recht fordern, das ihnen europäischer Eigennutz lange genug verweigert hat. Aber die Zukunft wird auch im Morgenlande Gottes sein, wenn Gott noch mehr Männer erweckt, wie es der fromme Mönch des Libanon, Péchard Belmachlus, war. Dann wird auch in jenen Ländern, in denen schon einmal blühendes christliches Leben herrschte, von neuem das Kreuz von den Türmen, der Kirchen und den Höhen der schneebedeckten Berge leuchten. Dann wird die Zukunft der Erde vielleicht keine europäische, wohl aber eine christliche sein, und davon hängt schließlich alles ab. Der Libanon, Machlufs Heimat. Péchard Belmachlus wurde in dem kleinen Dörflein Bikakafra im Libanongebirge im Jahre 1828 geboren. Der Libanon ist uns Christen schon aus der Bibel geläufig. Im dritten Buch der Könige lesen wir, dass Salomon, der weise Sohn Davids, der ungefähr von 968 bis 930 vor Christus regierte, nach seiner Thronbesteigung eine Botschaft an den König Hiram von Tyrus sandte mit den Worten: «Gib Befehl, dass man für mich Zedern aus dem Libanon fällt.» Mit diesen Zedern baute Salomon den gewaltigen Prunktempel des allmächtigen einzigen Gottes in Jerusalem, den schon Vater David, der ungefähr 1007 bis 968 vor Christus regierte, zu bauen gelobt hatte. Die Zedern des Libanon wurden im ganzen vorderen Orient sprichwörtlich, oft genug wird in den Gedichten ein junges Mädchen mit ihnen verglichen. Sie ist schlank wie eine Zeder des Libanon. Der Libanon reckt seine schneebedeckten Gipfel von der Küste in das Innere des Landes. Er erreicht eine Höhe von über 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Der Dschebel Sanin ist 2608 Meter und der große Hermon 2759 Meter hoch. Im Gebiet des Libanon entspringt der nach Süden fließende Jordan, der Hauptfluss des Heiligen Landes, in welchem sich Jesus von Johannes dem Täufer taufen ließ. Dort entspringt auch der nach Norden strömende Orontes, an dessen Ufern im Altertum die drittgrößte Stadt des ganzen römischen Reiches Antiochia lag. Die Bewohner Antiochias waren wegen ihrer ausschweifenden Lebensweise, die besonders unter der Form der religiösen Prostitution in Hain der Daphne hervortrat, bekannt. Antiochia war auch für kurze Zeit der Bischofssitz des heiligen Apostels und ersten Papstes Petrus, bis er nach Rom ging. Hier in Antiochia kam auch für die Anhänger Jesu zuerst der Name Christen auf. Vom Ufer des mittelländischen Meeres aus ist es ein wunderbarer Anblick in der Ferne, die hoch aufragenden Berge zu sehen. Mit dem Indigo der See mischen sich ihre tiefblauen Schatten. Die Farbe wechselt nach den Jahreszeiten, von Rosa ins Purpur und ins bläuliche Violett. Die Luft auf den Höhen der Berge ist frisch und erquickend, anders als der heiße Dunst, der über der Meeresoberfläche liegt. In mancher Beziehung gleicht die Gegend den europäischen Alpen. Tiefe Täler streichen von Norden nach Süden, von Osten nach Westen und lassen Trennungsscheiden zwischen den einzelnen Gebirgsteilen entstehen. Der Libanon war seit jeher ein Schutz- und Zufluchtsort der Verfolgten und Bedrängten. Hier konnten sich aber auch Räuber und Anhänger fanatischer Sekten eine Heimat schaffen, ebenso wie dies die Überreste besiegter und geschlagener Völkerschaften, die der Sklaverei entgehen wollten, taten. Im Libanon erhielten sich alte Sitten und Gebräuche länger als in den Ebenen an der Küste, im Orontestal, im Norden oder in Transjordanien jenseits des Jordanflusses. Die Hochebene des Libanon ist heute ein einziger Garten, geschützt durch die steilen Hänge auf allen Seiten, bewässert durch die regenbringenden Seewinde und die Schmelzwässer der alten Flüsse, deren Namen noch heute wie vor 2000 und 3000 Jahren klingen. Hier gedeihen Orangen, Maulbeeren, Oliven, selbst Palmen in üppiger Fülle. Die Bewohner des Landes sind aber auch heute noch, wie zur Zeit ihrer Urväter, meist fleißige Bauern. Nur in den Städten, vor allem in der heutigen Hauptstadt der Republik Libanon, in Beirut, finden wir bereits Fremdenverkehr und moderne Lebensweise vor. Steigen wir in die Höhe von etwa 1200 Meter Seehöhe, so finden wir dort Weingärten, Tabak, Obst, Kartoffelbau. Die typischen Gewächse des Libanon sind die Zedern, Zypressen und Pinien. Die Städte des Libanon liegen meist an der Küste, Beirut, Batron, Djebeil und Tripoli. Wir finden in dieser Gegend die Ruinen der alten Phöniziersiedlungen Tyrus und Sidon, weltberühmt, von denen aus einst die Großmacht Karthago gegründet wurde. Die Fahne der Republik Libanon zeigt die gleichen rot-weiß-roten Farben wie die Fahne der Republik Österreich, nur befindet sich im weißen Mittelfeld eine grüne Zeder. Das Volk des Libanon. Der Libanon ist eines der ältesten von Menschen besiedelten Gebiete. In grauer Vorzeit verliert sich die Zivilisation der Stadt Byblos, die bereits um das Jahr 3500 v. Chr. Ihr Ende fand. Sie wurde von Einwanderern aus der Gegend der heutigen Türkei und des Kaukasusgebietes zerstört und durch eine neue Kultur ersetzt. Auch diese Kultur ging nach fast 1000-jährigem Bestand um das Jahr 2100 vor Christus zugrunde. Aber immer wieder fanden neue Siedler den Boden für sich geeignet und bauten auf ihm ihre Wohnstätten und Tempel. Von der Stadt Byblos erhielt die Heilige Schrift ihr Name, die Bibel. Die Bewohner des Landes waren Semiten. Zu den Semiten gehören eine große Anzahl von Völkern, im Altertum die Akkader und Chaldäer in Babylon, die Phönizier, die an der Küste des Libanongebietes siedelten und bedeutende Seefahrer waren, denen bereits um das Jahr 600 vor Christus die Umschiffung Afrikas gelang. Aber zu den Semiten gehören auch die Juden und die Araber, heute zwei miteinander zutiefst verfeindete Völker. Den Phöniziern, den Vorfahren der heutigen Libanesen, wird die Erfindung der Buchstabenschrift zugeschrieben, auf die alle Alphabete zurückgehen. Sie waren auch in der Purpurfärberei tätig. Die Römer nannten eine besondere Art der roten Farbe den tyrischen Purpur. Die Phönizier waren ihrem heidnischen Götterkult mit fanatischem Eifer ergeben. Schon im Alten Testament hören wir von der Verehrung des blutgierigen Gottes Moloch, dem man Kinder als Opfer darbrachte. In den Ruinen von Karthago, der Totenstadt von Tyrus, fand man ganze Friedhöfe mit Skeletten von Kindern, die hier dem Gott Moloch geopfert worden waren. Die Phönizier verehrten auch die Göttin Aschart. In ihrem Dienst zwang man junge Mädchen, in den meisten Fällen gekaufte Sklavinnen, ihre Jungfräulichkeit und Unschuld vor aller Augen preiszugeben. Die Gelder, die die Mädchen dafür erhielten, kamen dem Tempelschatz zugute. Schon im alten Babylon war die Sitte herrschend gewesen, dass kein Mädchen, auch das Vornehmste, heiraten durfte, ehe es nicht dem ersten Mann, der es im Tempelgarten ansprach und damit der Göttin ergeben hatte. Mit der gleichen Leidenschaftlichkeit, mit der die Bewohner des Landes ihre heidnischen Gottheiten verehrt hatten, übernahmen sie später den christlichen Glauben. Antiochia war schon zur Zeit der Apostel eine blühende Christengemeinde. Die Geschichte des Paul von Samosata, der sich nach seiner Absetzung als Bischof im Jahre 268 nach Christus weigerte, seinen Amtssitz dem Nachfolger zu übergeben, sodass die Intervention des heidnischen Kaisers angerufen werden musste, zeigt sowohl das Ansehen wie die Machtfülle dieses Bischofssitzes, aus dem später das Patriarchat von Antiochia herauswuchs. Seitdem Kaiser Konstantin der Große im Jahre 313 den christlichen Glauben im ganzen Römischen Reich freigegeben hatte, wandten sich die Bewohner Syriens und des Libanon zur Gänze dem neuen Bekenntnis zu. Anstelle der heidnischen Götterdienste trat die Verehrung Jesu Christi, der Mutter Gottes und der Heiligen, die der Kirche schon in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens in reicher Fülle geschenkt wurden. Das Wort des Kirchenschriftstellers, das Blut der Märtyrer ist der Same für neue Christen, war Wirklichkeit geworden. Die alten Griechen und Römer hatten den Libanon, das Land der Götter, genannt. Jetzt konnte man es mit Recht das Land Gottes nennen. Christliche Pilgerscharen zogen zu den alten Kultstätten, die die Kirche klugen Sinnes in christliche Heiligtümer umgewandelt hatten. Wo einst die scheußliche Astarte ihre Dienerinnen zur Unzucht verleitet hatte, thronte jetzt Maria, die allerseligste und allerreinste Gottesmutter in all ihrer Glorie. In den Tälern des Libanon sangen die frommen Gläubigen statt der Hymnen zu Ehren der Auferstehung des Gottes Adonis die Jubelgesänge des christlichen Osterfestes. Als dann im Jahre 395 nach Christus das Römische Reich endgültig in zwei Teile, in West- und Ostrom, zerfiel, wurde der Libanon ein Teil des oströmischen, des später sogenannten Byzantinischen Reiches. Die neue Reichshauptstadt war Konstantinopel, heute Istanbul, wohin schon Konstantin der Große 330 nach Christus den Sitz der Regierung verlegt hatte. Mit dem politischen Anschluss an diese prunkvolle Kaiserstadt zwischen zwei Erdteilen wuchs auch der Einfluss der Kirche von Konstantinopel auf die Christen des Libanon. In äußeren Form und im Ritus der Kulturhandlungen nahmen die christlichen Bewohner des Libanon die morgenländischen Gebräuche an oder behielten sie vielmehr in ihrer alten ursprünglichen Weise. Dagegen lockerten sich die Verbindungen des Libanon zu Rom, Italien und zur abendländischen lateinischen Kirche. Das war ein Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon – Das Leben des heiligen Charbel Machluf», geschrieben wurde vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich vom Christiana Verlag Stein am Rhein.